Herzlich willkommen bei Ihrem Bodensee-Podcast.ch aus der Galerie Lazar. Peter Pepe Lienart ist heute mein Gast, einer, über den bereits viel geschrieben wurde, der mit seiner Frau Christine häufig in den Medien präsent ist, zuletzt sogar im SRF mit einer Pepe Lienart-Nacht zum 80. Geburtstag. Mit Blick auf den heutigen Podcast stelle ich mir als Host die Frage, was kann man den Pepe überhaupt noch fragen? Er wurde schon über alles gefragt und er hat über seine Karriere bereitwillig erzählt und Auskunft gegeben. Über seine musikalischen Wege von Quincy Jones bis zum Grand Prix mit Swiss Lady, über Frank Sinatra, Whitney Houston und seine Zeit als langjähriger Bandleader und enger Freund von Udo Jürgens. Aber auch über seine Hühner sowie sämtliche Zoobesuche an allen Plätzen dieser Welt. Wir wissen alles, sind beeindruckt und haben größten Respekt vor seiner Leistung. Daher, lieber Pepe, bin ich bemüht, dir heute Fragen zu stellen, die dich nicht langweilen und dir vielleicht noch nie gestellt wurden. Aber natürlich stelle ich dir auch Fragen zu deiner aktuellen Celebration-Tour. Die beginnt nämlich noch in diesem Monat, im Mai. Und von daher erstmal die Frage, wie geht's dem Hund Whoopi? 2 Jahre hast du mir erzählt. Ist sie immer noch in der Pubertät?
Sie ist immer noch in der Pubertät. Ich probiere jetzt Schweizerdeutsch zu antworten. Fällt mir zwar sehr schwer, nachdem ich 60 Jahre immer in Deutschland arbeite. Wenn man mich Hochdeutsch anspricht, gebe ich so zurück. Aber wir sind ja in der Schweiz. Ich probiere Schweizerdeutsch.
Probier, aber wenn du switchst, ist gar kein Problem.
Okay, ich werde verstanden. Also, unser Hund ist jetzt 2 Jahre alt, ist immer noch in der Pubertät und ich muss sagen, Gott sei Dank ist meine Frau dran, ihn zu erziehen. Es ist ein Weibli. Es ist ein herrlicher Hund, ganz eine Liebe, aber sie hat einfach Temperament ohne Ende. Und ich bin nicht der geduldige Hundeerzieher, muss ich sagen. Ich werde schnell einmal ein bisschen ungeduldig und fluchen und sagen, jetzt Kopfwindstolz, komm mal. Aber man sollte ja immer das gleiche Kommando benutzen.
Du kannst es eher mit Hühnern.
Ja, Vögel ist natürlich meine grosse Liebe. Mit Hühnern, mit Vögeln sowieso. Das interessiert mich. Aber Hund habe ich schon auch sehr gerne. Ich habe immer Hunde gehabt. Also, wir finden uns langsam, aber sicher.
Eine Frage mit Anspielung. Hast du heute Zeit gehabt, um mit deinen 3 Großkindern einen Drachen zu bauen?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Ja, meine Enkelkinder sind in Zürich. Also, die 3 Kinder von meiner Tochter. Und wir sehen sie leider nicht so oft. Jetzt sowieso von Tourneevorbereitungen bin ich sehr viel beschäftigt mit dem ganzen Arrangement. Wir sehen sie eher selten, aber sie können mir ganz sicher den Soundcheck schauen. Sie sind noch zu klein, dürfen noch nicht ins Konzert kommen. Aber wir haben einen sehr schönen Kontakt und wir tun uns vor allem mit dem älteren Enkel, der ist 9, der ist ja Fußballfan. Und ich bin ja FC Bayern-Fan. Ist heikel in der Schweiz, ich weiss, die Schweizer sind nicht so Bayern-Fan, aber ich bin seit 60 Jahren Bayern-Fan. Und bin natürlich jetzt völlig gespannt, wie das weitergeht. Und ich nehme den Enkel einmal mit an ein Spiel. Wir sind in München gewesen, in der Arena. Und da haben wir schon immer einen Austausch per WhatsApp. Und auch meine Tochter ist auch Fußballfan, Nina, die ältere Tochter. Also wir haben schon viel Austausch über Fußball. Und dann sonst frage ich natürlich immer, wie es der Familie geht. Aber seht ihr bei uns nicht so oft, leider.
FC Bayern, das, ja, das nehme ich mal so hin. Ich komme aus dem Rheinland, bin da eher so in der Gegend Borussia Mönchengladbach.
Mönchengladbach.
Ja, die haben leider im Moment große Schwierigkeiten, aber sei es drum. Machen wir weiter. Es gab eine SRF-Doku, die dich beim Abschluss der 3. und letzten Dacapo-Tour begleitet hat, bei dem Udo Jürgens auf der Leinwand singt und die Originalmusiker von 2014 live dazu spielen. Damit hast du oder habt ihr wieder ganze Hallen gefüllt und Udo einen würdigen und respektvollen Rahmen für seine zeitlose Musik geboten. Wie gehst du mit Nachahmern um? Also es gibt ja beispielsweise auch die Udo Jürgens Live-Show mit Peter C. Frank. Da spielt er zum Beispiel auf seinem original gläsernen Flügel.
Ja, gut, es gibt ja einige von diesen Glasflügeln. Aber das ist schon, habe ich gar kein Problem. Mhm. Es gibt einige, die das machen und die das auch sehr gut machen, muss ich sagen. Die zum Teil klingen wie Udo. Es gibt einen, der sieht noch aus wie Udo, der sitzt am Klavier wie Udo und macht das. Ich finde das toll, weil das ist ja auch, die wollen ja nicht jemand imitieren, der sie nicht interessiert. Das ist eigentlich ein Kompliment. Jetzt hätte wieder Hochdeutsch, ja, ich komme nicht zu dem aus. Es ist eigentlich ein Kompliment, ich finde das positiv. Nur ich persönlich habe immer gesagt, ich bin 37 Jahre mit dem Original Udo zusammen gewesen. Ich werde nie auf Tournee gehen mit einem Imitator. Das würde für mich jetzt nicht stimmen. Aber dass die das machen, finde ich schön. Es ist ein Kompliment an den Udo, an das Werk von Udo. Und Udo hat die auch kennt und hat auch nichts dagegen gehabt, dass man ihn imitiert. Aber einfach, wie gesagt, für mich persönlich kommt das nicht in Frage.
Du hast Kontakt zu Jenny und John Jürgens. Habe ich ja im Fernsehen gesehen, dass du diesen Kontakt hast. Weißt du denn, wie es da um Udos Nachlass bestellt ist? Denn man sieht beispielsweise bei Sotheby's im Jahr 2025, da gab es eine Auktion und da wird dann ein weißer Frotte-Bademantel für 26.400 Euro ersteigert. Es werden persönliche Gegenstände, Briefpapier, Aschenbecher, Feuerzeuge, über 100 Gegenstände werden da vertrieben. Was ist deine Meinung dazu?
Ich finde das okay. Ich meine, es gibt ja nächstes Jahr ein neues Museum in Klagenfurt, wo der Udo aufgewachsen ist. Es gibt ein im Anschluss an ein Museum gibt es ein Udo Jürgens Museum. Da spielen wir dann auch nächstes Jahr an der Eröffnung. Aber es hat so viele Sachen gehabt vom Udo. Und das einfach irgendwie in einem Raum horten, dann lieber das verkaufen. Und das ist ja dann verwendet worden, das Geld, in die Stiftung gegangen. Also das ist eine gute Idee gewesen. Aber es ist nicht jetzt sämtlicher Nachlass verramscht worden. Im Gegenteil, ein Flügel kommt aus ins Keyboard, kommt in das Museum, da kommen viele persönliche Gegenstände, auch Kleider von Udo, Bühnenkleider kommen, sein Kleiderkoffer hat einen riesen Koffer gehabt, wo seine Kleider drin sind. Das kommt alles in das Museum, das gibt es schon. Also ist immer noch viel anderes vorhanden. Aber ein Teil ist verkauft worden und die Kinder haben das gemacht. Ich meine, ich bin auch nicht involviert. Das ist gehört Kind und ich könnte damit machen. Aber ich finde das gut. Ich habe einen guten Austausch mit ihnen. Sie haben ein sehr respektvolles Verhältnis zu ihrem Vater, obwohl er nicht so viel rum war. Udo hat immer sein Leben gelebt. Aber sie haben einen guten, respektvollen Umgang gehabt und haben sich auch sehr jetzt bemüht. Auch die Tournee, da Capo oder irgendwas sind sie ja involviert gewesen. Und sie haben immer ihre Meinung auch eingebracht. Und dafür gesorgt, dass man eben respektvoll umgeht mit dem musikalischen Erbe, das der Udo hinterlässt. Das ist natürlich über 1000 Songs. Das ist ein Wahnsinn, was der hinterlässt. Und die Tournee, die haben wir dann gemacht, eben 10 Jahre nach seinem Tod, anlässlich von seinem 90. Geburtstag. Wir haben 41 Konzerte gemacht, in allen grossen Hallen, wo wir früher mit dem Udo auch waren. Also Olympiahalle in München, in Köln Arena, Berlin, Uberhalle, überall, wo wir mit Udo waren. Und das war schon für uns auch emotional, die Halle wieder gehen. Und Udo, es war speziell gewesen. Im Vorfeld habe ich gedacht, es ist vielleicht komisch, wenn der Udo von hinten kommt. Wir haben natürlich alle den Udo sehr gut gehört, in ihr, weil wir ja vor ihm gestanden sind. Früher ist er vor uns gesessen.
So dahinter.
Wir haben auf ihn geschaut, haben mit ihm musiziert, aber jetzt haben wir nicht können verkehrt auf der Bühne stehen. Und so war das schon herausfordernd gewesen. Aber das ist alles, auch von der Samuel Concert, die haben das sehr aufwendig, respektvoll alles gemacht. Alles vom Feinsten, muss ich sagen. Auch technisch. Und wir haben schon wirklich live gespielt. Das ist kein Ton ab Band gekommen. Ab Band ist natürlich im Udo-System und sein Klavierspiel gekommen. Wir haben das super gefiltert gehört und haben dazu gespielt. Und das hat sehr schnell gut funktioniert, muss ich sagen. Und die Leute haben auch viel, gerade so seine die Hardcore-Fans, sagen wir, die wirklich den Udo in- und auswendig kennt haben, die sind oft mit gemischten Gefühlen gekommen. Sie haben gedacht, treibt man jetzt da Schindel oder rein, will man die Zitrone noch auspressen, so lang was. Die kamen so mit gemischten Gefühlen. Und am Schluss haben sie gesagt, doch, es ist perfekt gewesen. Der Udo ist wieder da. Wir haben während dem Konzert plötzlich vergessen, dass er tot ist. Und das ist eigentlich das, was wir wollen haben, dass man wirklich ihn wieder spürt und er hat ja nicht nur gesungen, er hat ja auch gesprochen ab der Leinwand. Er hat gerade das Lied, das du angespielt hast, «Ich möchte mit dir einen Drachen bauen», hat er die Geschichte dazu auch erzählt, bevor er das Lied gesungen hat. Und die Leute sind wieder ihm an der Lippe gehangen, auf der Leinwand. Und ich meine, ehrlich gesagt, in der grossen Halle war nicht viel anders gewesen, wie der kleine Udo. In der 10'000er Halle war der Udo winzig gewesen auf der Bühne und die Leute haben ja auch schon hier auf die LED-Wand geschaut. Es war eigentlich ähnlich wie ein Originalkonzert.
Ich frage dich nicht, ob es für dich emotional war, weil das hast du schon in Interviews beantwortet, ja, dass da das ein oder andere Tränchen geflossen ist. Von daher möchte ich direkt zurück zu dir. Ich möchte dir die Frage stellen, die Filmerin Regula Marti hat dein privates Film- und Tonarchiv bestimmt auch derzeit auf den aktuellen Stand gebracht. Mhm. Wäre denn ein museales Pepe-Lienhardt-Haus heute auch schon einen Gedanken wert?
Nein. Ich werde auch Wirklich?
Klagenfurt und Frauenfeld?
Nein.
Oder Lenzburg, oder Entschuldigung.
Das Alterskaliber, habe ich so zu viel Respekt. Ich werde auch nie Biografie schreiben. Also Autobiografie werde ich nie machen. Ich mache gerne die Interviews, ich rede gerne über mein Leben. Aber ich sage immer, ich bin weder der Mozart noch der Beethoven. Ich bin auch kein Udo Jürgens, der unendlich viele Songs und Musik komponiert hat. Ich habe die Leute unterhalten mit schöner Musik, mit einer guten Band. Das war immer mein Ehrgeiz. Von Anfang an, seit meiner ersten Band, habe ich mich immer bemüht um gute Musiker. Und die guten Musiker sind nicht die einfachsten Musiker, muss ich sagen. Aber da habe ich immer Wert darauf gelegt, mit tollen Musikern zusammenzuarbeiten. Das ist mein Ding. Wir haben die Leute unterhalten mit guter, perfekt gespielter Musik. Und das ist, was ich hinterlasse. Und es gibt ja auch genug CDs und Schallplatten von uns. Aber dass ich jetzt noch das muss, ein Buch schreiben, es gibt so viele unnötige Biografien, da muss ich nicht noch eine dazu machen.
Aber einmalige Zeitdokumente hättest du schon zu bieten?
Ja, natürlich, aber ich rede ja immer in diesen Interviews über das und ich habe viel zu erzählen und hoffe, ich lebe noch lange. Und es macht mir auch Spass, so ein Interview jetzt mit dir, so ein Austausch, das ist ja schön, das mache ich sehr gern. Aber jetzt, dass ich das muss festhalten für die Nachwelt, da finde ich mich jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, dass das wichtig und nötig wäre.
Es waren schon einige Journalisten bei dir daheim und haben das ein oder andere Foto gemacht. Und da habe ich deine große Plattensammlung entdeckt. Zu welchem Künstler oder zu welcher Künstlerin fehlen dir eigentlich noch Aufnahmen? Welche Platte fehlt in deiner Sammlung?
Alle, die mich interessieren, habe ich natürlich Platte, ja, tausende von Jazzplatten, tausende von CDs. So gesehen, alles, was mich interessiert, habe ich gekauft. Aber ich habe so noch eine Sängerin, das habe ich jetzt zwar auch schon mal erzählt, aber noch nicht so oft, weil ich auch wirklich die Chance hatte, mit ganz vielen bekannten Leuten aufzutreten. Das war auch ein bisschen eine Glückssache gewesen, manchmal. Aber eine Sängerin, die ich verehre, und ich kenne sie nicht, und ich habe noch nie mit ihr gespielt, ist Lara Fabian. Das ist eine, ja, kennst du auch nicht. Sie ist wunderbar.
Ja.
Gilt es zu entdecken. Mhm. Das ist auch eine tolle Frau übrigens, aber die hat eine wunderbare Stimme. Und die singt einfach, vor allem zum Beispiel Caruso von Lucio Dalla, singt die, wie wenn es das letzte Mal wäre, wo sie singen würde. Das ist einfach unglaublich. Die hat so einen Ausdruck. Sie ist eine belgisch-kanadische Doppelbürgerin. Sie ist sehr bekannt im französischen Sprachraum. Also Frankreich, Kanada, ist sie ein Riesenstar. Und Italien kennt man sie auch. In der Schweiz kennt sie praktisch niemand. Schauen mich alle so an, wie du jetzt gerade.
Also ein Geheimtipp. Geheimtipp.
Fabian. Ja, also wie gesagt, sie ist gar keine Nachwuchskünstlerin. Sie ist schon viele Jahre im Geschäft. Und wenn die singt, also das, alle Lieder, die sie singt, aber vor allem das Caruso, also da muss ich wirklich mit den Tränen kämpfen. Das ist so intensiv und das ist für mich vorbildlich. Die singt einfach, wie wenn es das letzte Mal wäre. Jeder Ton ist wichtig und die ist kolossal. Also wenn es mal würde klappen, also mit der können zusammen ein Konzert machen, dann würde ich ja so springen.
Dann wärst du dabei, dann wärst du sofort dabei. Okay, also das heißt, von deinem Lieblingsstar, also Quincy Jones, gut, du hast mir schon erzählt, dass du eine unterschriebene Platte hast, da hast du alles.
Ja, die alles, ja. Und,
also
und,
seine Paris-Konzerte 1960, ja. Stockholm, es gibt, ja, alles ja. durch.
Er hat eine neue Edition auf CD, ja. Alles, was der Quincy in Frankreich gemacht hat. Auch Sachen, die man noch nicht kennt. Also mit der Big Band, aber auch für andere Künstler arrangiert hat. Also französische Sänger, hat er dann auch ein bisschen leben und hat alles Mögliche gemacht. Da gibt es jetzt eine Spezialausgabe, so 3 CDs. Die habe ich also auch.
Der hat ja dann noch Filmmusik komponiert, ne?
Ja, also sehr viel, ja.
Einige, ja.
Ja, der hat alles gewonnen, was kannst du gewinnen.
Ah, okay, also das merke ich mir, habe ich jetzt als Ton- und Filmdokument gespeichert. Der Tipp ist angekommen. Nochmal zurück zum Udo. 37 Jahre mit Udo zusammen. Das kann ich mir als Außenstehender ja schon vorstellen, dass das einen guten Groove hatte, wie du immer sagtest. Ja, ja. Aber das kann ja nicht völlig ohne Konflikte gewesen sein.
Doch.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das habe ich ja dann auf dieser Da Capo-Tour natürlich, war ja ein Moderator dabei, der mich auch interviewt hat. Und ich habe dann jedes Mal natürlich das Gleiche gesagt.
Ja.
Und wir haben in 37 Jahren nicht einmal Streit gehabt.
Das kann man.
Und dann sagt er, das gibt's doch gar nicht. Sag ich, doch, weil wir haben ja das Gleiche. Wir waren ja nicht täglich privat zusammen. Aber bei der Arbeit ging es immer darum, einen sauberen Job zu machen. Und Udo war über perfekt. Also der ist in 37 Jahren nicht einst spät in Soundcheck gekommen. 37 Jahre. Und hat ja niemand etwas gesagt. Hieß der Boss. Aber er hat das so ernst genommen. Er hat das Publikum ernst genommen. Und ist uns natürlich ein Vorbild gewesen. Aus dem Grund ist von uns auch niemand zu spät gekommen. Und wir haben uns einfach das verinnerlicht. Und wir haben immer wollen einen sauberen Job machen. Es hat auch kein unwichtiges Konzert gegeben. Also ob jetzt eine Privatgala oder 16'000 Leute in Köln Arena, immer das Maximum. Da war der Udo einfach unglaublich gewesen. Und ich bin eben auch so.
Er hatte ja auch ein Kränzchen gebunden in der SRF-Doku. Ja, da hat er genau gesagt, du bist du hast Haltung, du bist pünktlich, du bist der perfekte Bandleader.
Ja, und deshalb haben wir eigentlich einen Grund gehabt zum Streiten miteinander. Mhm, okay. Und wir haben vielleicht einmal über einen Song nicht die gleiche Meinung gehabt. Und dann hat er das aber auch akzeptiert. Aber ich bin ja nicht ein Nörgler, der die ganze Zeit etwas rumgemeckert hat. Ich habe mir schon gut überlegt, bis ich dann etwas gesagt habe. Und dann hat es aber kommentarlos akzeptiert.
Aber abseits von Udo als Bandleader warst du ja auch schon über viele Jahre aktiv. Hast du dich mal gegen irgendeinen anderen Star durchsetzen müssen? Oder dass du da mal Stress gehabt hast?
Das ist natürlich auch nicht eine ungewohnte Frage. Und ich kann nur sagen, mit den Top-Künstlern hat man nie ein Problem. Und ich kann das jetzt wirklich sagen, wir haben mit der ganz Größten geschafft, der Shirley Bassey, Frank Sinatra, Sammy Davis, Harry Belafonte, Tom Jones. Die Leute sind einfach nicht ohne Grund so weit oben, wo sie sind. Das sind Leute, die wissen, um was es geht. Wenn die an einen Gig kommen, dann sind die fokussiert. Die wollen möglichst schnell Proben machen, perfekt, ohne unnötiges Klaver. Und Probleme hatte ich eher mit Künstlern von der zweiten oder sogar dritten Liga. Habe ich natürlich auch viel begleitet. Gerade früher, wo wir so Ball gespielt haben in Deutschland. Da ist dann halt, ich wollte jetzt keinen Namen nennen.
Kann ich verstehen.
Gott und die Welt mal vorbeikommen, deutsche Schlagersänger. Und zum Teil eben nicht so die ganz Grossartigen, wie Udo, wie Peter Alexander. Das sind ganz grosse Künstler gewesen. Sondern eben ein bisschen weniger Bekannte. Und die haben eher ein bisschen Allüren gehabt. Ein bisschen spät gekommen, ein bisschen rumgemeckert. Aber mit den ganz Guten ist nie ein Problem gewesen.
Im Musikgeschäft wird ja sehr ungern über Geld gesprochen. Und ich möchte dich keinesfalls in Verlegenheit bringen. Du musst auch nichts über Zahlen sagen. Aber findest du, dass die Bezahlung einer Big Band im Vergleich zum Star gerechtfertigt ist? Oder was sind da die Abstufungen?
Wir sind immer korrekt gezahlt worden. Aber wenn jetzt ein Musiker in einer Big Band spielt, hat der nicht das Gefühl, er müsse jetzt gleich viel verdienen wie der Star vorne. Oder er hat auch das Gefühl, er müsse zehnmal weniger verdienen. Das ist ganz eine andere Rechnung. Wir sind im Udo immer dankbar gewesen, dass er darauf bestanden hat, mit einer grossen Band auf Tournee zu gehen. Weil das hat uns Arbeit gegeben, dieser grossen Band. Und jeder Musiker ist sich bewusst gewesen, der Udo könnte kommen mit einer 8-Mann-Band, mit einer 6-Mann-Band. Es wären genau gleich viele Leute ins Konzert gekommen. Und es hat schon mal Diskussionen gegeben über die Grösse der Band, aber nicht vom Udo. Sondern eher von der Management-Seite. Es geheißen, müssen wir jetzt da unbedingt 3 Personen haben. Ich meine, die Leute kommen doch wegen Udo, wegen seiner Stimme, wegen seinen Songs. Und der Udo hat mich immer den Rücken gestärkt. Er hat gesagt, das entscheidet der Pepe. Wenn der Pepe sagt, es braucht die und die Besetzung, es braucht so und so viele Streicher, dann wird das gemacht. Da hätte er sich nichts zu sagen.
Gab es denn da mal Situationen, wo du gemerkt hast oder wo darüber gesprochen wurde, dass Musiker überbezahlt wurden?
Das habe ich natürlich früher täglich gehört. Du hast, die Band ist zu groß, die Musiker sind zu teuer, aber nie von Udo.
Nun eine heikle Frage, aber eine reale Frage zum Profimusikeralltag. Es geht um Austauschbarkeit versus künstlerische Identität. Sind eigentlich in einer Big Band alle Musiker ersetzbar?
Das muss so sein, ersetzbar. Mhm. Aber natürlich, kann ich mit gutem Gewissen sagen, die besten in der Schweiz und von Deutschland, ja sehr viele Musiker von Deutschland, sind wirklich alle meine Wunschmusiker spielen in meiner Band. Ich habe wirklich die für mich perfekte Band. In den Möglichkeiten von, ich kann jetzt nicht von Amerika noch Leute einfliegen, aber die kommen zum Teil von Köln, von Stuttgart, überall, kommen die da rein. Ich habe in der Schweiz auch die Besten, die mitspielen, grossartige Musiker. Aber es kann mal sein, dass einer keine Zeit hat. Wenn wir jetzt natürlich Tournee, klar, da sind alle fest verpflichtet für Tournee. Aber wir spielen jetzt im Oktober, machen wir noch zweimal ein Konzert, haben wir ein Jazzfestival. Wenn jetzt einer dort für 2 Tage und hat aber eine Tournee, könnte er machen, 20 Konzerte, kann er jetzt nicht wegen meiner 2 Konzerte
absagen.
Wir sind Berufsmusiker, die leben von dem. Dann habe ich immer Subs, also Subs sagen wir, Substitut. Und ich habe auf allen Instrumenten Leute, die einspringen können.
Verändert, wenn jetzt 1-2 Leute nicht in dieser Formation, in der Standardformation ja. spielen können, verändert ein Austausch den Sound?
Nein, der Sound definitiv nicht. Mhm. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, die Rhythm Section, wo eigentlich so das Größte ist, die sind eigentlich immer da. Mit wenig Ausnahmen. Aber wenn jetzt ein Bläser kommt, ich meine, das sind natürlich schon auch alles Profi, die Aushilfsmusiker. Und das wird ein bisschen negativ, aber die Subs, das sind Profi und die kommen ohne Probe und spielen das Programm ohne einen Fehler.
Hast du noch keinen entlassen müssen?
Nein. Ja, das ist, aber da haben wir schon jetzt nach so vielen Jahren ein Netzwerk von guten Leuten. Und es hat jetzt gerade leider einer von einem langjährigen Saxophonisten, hört jetzt auf. Der hat einen Job noch, der ist Computerspezialist und hat einfach keine Zeit mehr und kommt jetzt nicht auf die Tournee. Was ich sehr bedauere. Super netter Typ, super guter Musiker. Aber da habe ich natürlich das akzeptiert. Mit einem weinenden Auge, weil er ist so ein toller und netter Typ. Aber ich habe natürlich genau gewusst, wer das ich will und habe dem angerufen. Und 5 Minuten später und der hat sofort zugesagt.
Ganz allgemein betrachtet, gibt es Künstler oder Künstlerinnen, die aus deiner Sicht überschätzt werden? Wo du sagst, da ist eigentlich nichts hinter?
Ja, da gibt es einige, aber...
Ich möchte jetzt keine Namen hören, aber nein, aber da gibt es schon einige, ja. wo...
Ja, aber Schlussendlich, also ich meine, jetzt haben wir von der Top-Liga erredet, dann ist vielleicht auch eher eine Geschmacksfrage. Oder es gibt ja gewisse Sänger oder Stars, die mir einfach überhaupt nicht gefallen, die mich auch vielleicht sogar langweilen. Aber es gibt schon immer einen Grund, warum die so bekannt sind. Es ist ohne nichts wird niemand ein grosser Star. Darum muss ich sagen, vielleicht hat er jetzt nicht eine eigene Stimme, wie ein Sinatra oder etwas, aber vielleicht erzählt er etwas, hat er eine Ausstrahlung. Eigentlich, ja. wenn einer jetzt die grosse Saal füllt, das hat immer einen Grund. Es muss nicht unbedingt jetzt eben super coole Musik sein, die mich anspricht. Aber ich gehe ja viel auch andere Sänger hören. Also ich bin ja selber kein Sänger, aber ich gehe Sänger hören, grosse Stars. Oft, weil es mich auch einfach interessiert. Warum? Ich bin zum Beispiel, bevor wir das letzte Mal auf Tournee sind, mit Takapo, im Januar, bin ich noch einen Tag, bevor wir dann nach Magdeburg gefahren sind, 10 Stunden im Bus, bin ich am Vorabend noch ins Hallenstadion. Und meine Frau hat noch gesagt, muss das jetzt sein? Also, das ist ja verrückt jetzt. Morgen bist du so lange auf dem Bus. Aber ich gesagt, die wollte jetzt hören. Ray. Ray ist eine englische Sängerin.
Ja, eine tolle Sängerin.
Boah. Ich bin natürlich voll enthusiastisch auf den Bus gekommen am nächsten Morgen. Und haben allen vorgeschwärmt und alle haben gerade gegoogelt und die haben auch den Namen schon gehört, aber haben gar nicht gewusst, was die macht. Und alle sind begeistert. Wir werden jetzt auf der Tournee auch einen Titel machen von der Ray. Sogar. Ja. Aber das ist so, hat sich so gelohnt, das zu schauen, oder? Und so, am 20. gehe ich Olivia Dean schauen im Hallenstadion. Das sind schon neue Sachen. Das ist nicht Musik, die ich jeden Tag höre. Aber mich interessiert dann immer, warum funktioniert das?
Die Ray hat Charisma. Die hat ein Charisma und die hat eine Ausstrahlung, eine Bühnenpräsenz. Boah, die hat eine Stimme.
Die ist so großartig und so natürlich.
Und die hat gute Produzenten.
Ja.
Mark Ronson mit Suzanne, heißt das Lied.
Ja, oh. Und da hat sie natürlich eine geile Band. Ja. 7 Horns, 7 Streicher.
Streicher, ja.
Ja. Und eine super Rhythm Section. Super Gitarrist, Drummer auch, richtig solid. Also vorbildlich. Also habe ich gesagt, den will man einen Titel machen von dieser. Eben, das will man ja nicht nur immer zurückschauen, Nostalgie ist auch schön, machen wir auch, selbstverständlich. Aber es passiert auch gutes Zeug. Und da bin ich schon immer sehr offen und tue mich auch orientieren, nach wie vor.
Was war bisher anstrengender für dich, die Zusammenarbeit mit Perfektionisten oder mit den Genies, die so chaosmäßig drauf sind?
Ehrlich gesagt, haben wir ganz selten Konzerte mit Leuten, die so chaosmäßig drauf sind. Weil natürlich einer mit einer Big Band schafft, hat er von Haus aus hat er ja Arrangement, wo wir dann spielen. Also wir spielen jetzt im 22. Juli in St. Moritz mit den New York Voices. Ganz wahnsinnige Gesangsgruppen, oder? Das erste Mal. Und die kommen am Vortag, bringen ihr Arrangement mit und wir spielen das vom Blatt. Da gibt es eben einfach nichts zu diskutieren, es ist Gottes mit einer Big Band. Man kann nicht einfach die Nummern vorauslösen und dann irgendwie spielen. Die kommen nicht zu oberen Charts. Wir hatten eine Gala, die wirklich speziell war, und das war mit dem Monty Alexander.
Monty Alexander, Pianist? Ja,
Wahnsinnspianist. Mhm. Wahnsinnspianist. Und, aber der Monty, der liest keine Noten.
Ah, der improvisiert oder
der,
aus dem Kopf?
Er war Wahnsinnsmusiker natürlich, ist auch über 80. Er spielt wieder Oscar Peterson, also er spielt unglaublich. Und der spielt einfach meistens im Trio mit dem Bassist und dem Schlagzeuger, die ihr kennt, 2 Amerikaner, geniale Musiker. Und der spielt einfach immer ein bisschen Formation. Aber er hat schon mal Platte gemacht mit Big Band. Und zwar hat er im Trio eingespielt und jemand hat dann Arrangement dazu geschrieben.
Overdubs.
Und dann hat er nachher sein eigenes Arrangement gespielt. Also so gesehen hat man natürlich nicht viel gespielt, die er nicht kennt. Man hat schon Arrangement gespielt, wo ich von seinem Management bekommen habe. Aber der Monty ist halt einfach der Monty. Er ist ein reizender Typ, ein wahnsinniger Musiker. Aber wenn jetzt der im Feuer ist und schon zwei Chorus gespielt hat, dann spielt er halt weiter. Obwohl Bläser käme jetzt zu den Einsatz. Dann habe ich einfach schon ein bisschen Blut geschwitzt. Wir haben im KKL gespielt, in Luzern, volle Bude. Es ist ein wahnsinniges Konzert. Aber ich habe Blut geschwitzt, weil ich immer so das Band nicht jetzt anfangen zu spielen. Weil ich habe gemerkt, Uhr macht noch einen mehr. Er ist so ein herziger Typ. Das ist wirklich ein grossartiger Musiker. Und wir haben uns wirklich so ein bisschen durchhangeln, weil er eben einfach nicht der disziplinierte Musiker ist. Aber natürlich diszipliniert. Es ist immer musikalisch, was er macht. Er hat immer Hand am Fuß. Also er spielt nicht irgendetwas. Aber er hat sich schon seine Freiheiten genommen. Und auf das, ja, sind wir nicht unbedingt vorbereitet gewesen. Man gewusst, eben, er spielt nicht so strikt nach Noten. Aber es ist ein unglaubliches Konzert gewesen. Alle Leute, die waren, sind begeistert gewesen. Weil die haben gemerkt, dass wir einander so müssen suchen und finden.
Und auch ein bisschen dann dadurch improvisieren oder ja, dann ja, verzögern.
Ja, ja. Aber das hat funktioniert. Aber wie froh es nicht immer so ist. Das weiß ich jetzt genau mit den New York Voices, die kommen mit Arrangement und singen genau nach dem Arrangement.
Also das heißt, du bist in deinem Leben zwar schon öfters in Schwitzen gekommen, aber mit einem Projekt gescheitert bist du noch nie?
Nein, in dem Sinne nicht, Gott sei Dank.
Hast du eigentlich jemanden schon mal unterrichtet in Querflöte oder in Saxophon?
Ich habe auch schon Stunden gegeben. Also ich bin sogar mal ein Zeitchen Musiklehrer gewesen an einer Schule. Nach dem Abitur habe ich ja nicht gerade angefangen Musik machen. Ich hatte noch Jura studiert, 4 Semester, so halbherzig. Aber ich hatte in der Zeit auch zum Geld verdienen, bin ich an der Musikschule angestellt gewesen und habe dort zwei Tage habe ich alles Mögliche. Trompeten, Saxophon, Klarinette, Flöte. Aber ich bin ja nicht der Flötenprofessor, ehrlich gesagt. Ich bin Saxophonist, der noch ein bisschen Flöte spielt. Und ich habe noch eine herzige Episode, die ich glaube noch niemandem erzählt habe. Ich bin ja Saxophon in die Stunde gegangen, als Bub. Mit 11 habe ich ein Saxophon bekommen und habe dann mir selber ein bisschen Querflöte beigebracht. Und es sind ähnliche Griffe und der Ansatz auch so, ein bisschen Herbie Mann, ein bisschen mit Luft, habe ich Flöte gespielt. Und dann bin ich zwar auch an die Kantonsschule gegangen und die haben einen neuen Flötenlehrer bekommen. Ganz ein bekannter Pädagoge und Solist, ich glaube, die Tonhalle Solist war, Alexandre Magnin, ein Franzose. Und dann hat es gehört, ja, wir kriegen jetzt einen neuen Flötenlehrer. Und ich dachte, ja, als Schüler hätte man gratis Unterricht nehmen können. Da profitiere ich doch davon. Logischerweise. Und habe mich auch angemeldet. Ich werde auch in die Flötenstunde gehen zu einem Magnin. Und das war ein ganz herziger Typ, Franzose. Da bin ich dann zuerst in die erste Stunde gekommen. Da gesagt, ja, dann Schuhgeschoss. Und ich hatte da eine Note dabei gehabt, habe das gespielt. Und dann hat er mir so zugelassen, so ein bisschen lächelt. Und dann hat er gesagt, auf Französisch, also um das einmal klarzustellen, aus dir gibt es nie einen richtigen Flötist. Da habe ich gesagt, ja, also natürlich jetzt ein Orchesterflötist, so klassisch, das ist mir schon klar. Mit 17, wenn du so spielst wie ich, dann ist der Zug schon längst abgefahren. Weil ja heute ein Junge mit 12, 14 schon Flötenkonzert perfekt spielen und vom Sound her auch. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist mir schon bewusst. Das ist ja auch nicht meine Ambition, dass ich eben ein richtiger Flötist werden will. Und dann hat er aber dann gelacht und dann hat sich nicht entschuldigt. Das war schon seine Meinung und ich habe das absolut akzeptiert. Er hat gesagt, aber komm trotzdem zu mir. Und ich bin 3 Jahre zu ihm in die Stunde gegangen und habe sehr viel profitiert. Auch menschlich war er ein erfahrener Mann. Und wir haben natürlich Bauchatmung gemacht. Und all das ist auch wichtig für einen, der nicht nachher mit dem Festspielorchester in Luzern spielt. So gesehen, ich habe sehr profitiert von dem. Und viel später ist er auch mal in eine Sendung gekommen und mit mir zusammen ein Duett gespielt.
Ja, da schließt sich der Kreis.
Ja, ja, absolut. Aber nur zum Sagen, ich bin jetzt nicht der grosse klassische Flötist, der da die Leute unterrichten könnte. Aber ich habe natürlich schon auch, und habe das auch sehr gerne gemacht, Kinder unterrichtet. Und zwischen die nehme ich auch mal einen Job an, wo ich mit dem Jugendorchester zusammen arbeite. Und habe eigentlich immer viel Spass und ich auch da etwas vermittle. Und es ist für mich auch nie ein Problem, auch mit Amateuren zu arbeiten. Ich gehe eigentlich immer davon aus, dass einfach die kommen, das geben, was sie zu bieten haben. Wenn jemand jetzt da so ein bisschen Sparflamme macht, das nervt. Das nervt. Also in meinem Orchester so ist das gar kein Thema. Aber auch wenn ich jetzt schon mich zur Verfügung stelle und am Wochenende mal an einem Jugendmusiklager gehe, vielleicht einen Kurs machen, dann erwarte ich, dass alle alles geben. Einfach, was sie haben. Es muss niemand ein Wunder erreichen. Und das ist eigentlich etwas, was ich sogar sehr gerne mache. Und ich habe jetzt auch ein Konzert gehabt mit dem Orchester Funkensprung. Die sind im Kanton Thurgau unterwegs. Die proben jetzt das ganze Jahr. Proben. Das sind alles beeinträchtigte Leute dabei. Und das ist grossartig. Und die geben jetzt wirklich alles. Das ist unglaublich. Und ich habe jetzt nächstes Konzert mit denen wieder. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Das ist so herzlich. Und das ist ganz, ganz weit weg von dem, was ich mache mit meinem professionellen Orchester. Aber eigentlich geht es immer ums Gleiche. Es geht um Freude an der Musik. Dass die spielen, alles geben und dass die im Publikum das spüren. Und das ist mit Funkensprung sensationell, ich muss sagen. Also ich freue mich aufs nächste Konzert mit denen. Aber auch sonst, wie gesagt, muss das nicht immer super professionell sein, aber einfach mit Herzblut.
Und das ist dein Anspruch?
Das ist mein Anspruch.
Das ist dein Anspruch. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Big Band Sound, nämlich, ich würde mal sagen, so vielleicht mit Sinatras Tod ist der Big Band Sound plötzlich ein bisschen unter die Räder gekommen, will ich mal sagen.
Nicht wirklich,
ja. Aber es kamen dann Ende der 90er so 3-4 Alben auf den Markt, nämlich von Paul Anka, George Michael, Michael Bublé und Robbie Williams.
Genau.
Und die haben dann alle wieder diesen Big Band Sound drin gehabt. Und dann ist er wieder gekommen.
Ich bin denen allen sehr dankbar, dass sie das gemacht haben. Natürlich, wenn die Jungen dann eben Michael Bublé oder Robbie Williams eher zulassen, als wirklich den Pepe Lienhardt, der schon ein älterer Knabe ist. Und die haben uns schon viele Türen aufgemacht. Ich muss sagen, das war eine gute Entwicklung. Aber ich finde halt, Big Bands sind schon immer da, plus ou moins, mehr oder weniger. Natürlich die grosse Zeit der Big Band war 40er Jahre. Die grossen Ballrooms, wo die gespielt haben, Glenn Miller, Benny Goodman, Count Basie. Das war natürlich High Time gewesen. Da hat es eben auch noch keine Popmusik gegeben und Jazz, Bebop ist auch erst nachher entstanden. Das ist einfach die Hauptunterhaltungsmusik quasi gewesen. Den Stellenwert haben Big Bands nicht mehr. Aber es hat immer Big Bands gegeben. Es gibt jetzt neu in Amerika das Lincoln Jazz Orchestra. Ich meine, das ist unfassbar gute Band. Es gibt immer wieder gute Orchester. Aber es ist nicht mehr jetzt jedem eine Big Band spielt. Jetzt sind es eben vorbei.
Aber was ist so deine Prognose für die nächsten 30 Jahre? Wird es den Big Band Sound weitergeben?
Auf jeden Fall. Da bin ich ganz, ganz positiv. Und vor allem überhaupt die Live-Musik wird Bestand haben, trotz allen Entwicklungen, die wir ja unüberhör und unübersehbar sind mit KI und alles. Ich weiss, vielleicht können wir über das noch reden. Habe ich schon meine klare Meinung. Aber eine Band auf der Bühne, Musiker, die etwas können, die etwas zeigen, die spielen, das kann man nicht ersetzen mit künstlicher Intelligenz. Und das hat immer eine Faszination und ich erlebe jetzt das. Ich habe jetzt immer noch Big Band, seit so vielen Jahren. Und auf unseren Tourneen, die Leute sind da. Natürlich kommen viele ältere Leute, aber es kommen auch jüngere mit und die sind auch fasziniert. Einfach eine Band zu sehen, die spielt, ich sage immer mit Händen und Füßen noch musiziert, das hat immer Faszination und die Faszination wird es garantiert immer geben. Da bin ich überhaupt nicht besorgt in dieser Beziehung.
Da hast du eigentlich für den Big Band Sound positiv gesprochen. Ich habe bei all den Interviews, die ich gelesen oder gesehen habe, im Prinzip immer einen sehr souveränen und zufriedenen Pepe Lienhardt gesehen. Kein Wort über Selbstzweifel oder verpasste Chancen. Ich weiß nur, dass du einmal in einem Interview wiedergegeben hast, und zwar bist du ja mal Moderator und Bandleader von Gäste und Musik beim SAF gewesen. Und da habe ich die Story gehört, dass du dich überfordert gefühlt, das weil stimmt. du auf der einen Seite moderieren musstest und auf der anderen Seite dann direkt wieder switchen musstest zur Musik.
Also es war eine Nachfolgesendung von Musik und Gäste mit Heidi Abel, die das super gemacht hat und die dann hat sich zurückgezogen und ist später auch gestorben. Und dann haben sie mir im Schweizer Fernsehen eine Sendung gegeben, Musicland. Aber das war der Stil von Musik und Gäste. Und ich habe das natürlich auch als grosse Ehre empfunden. Und ich kann ja moderieren, ich kann auf die Bühne stehen, das habe ich immer gemacht. Aber im Fernsehen, das ist einfach ein anderes Paar Schuhe. Und ich durfte die Sendung 2 Jahre machen. Aber ich musste selber sagen, so richtig wohl war ich nicht. Und zwar war halt das schon ein bisschen die Krux, dass ich beides machen musste. Der Moderator während dem Musikbeitrag schaut seine Unterlagen an, schaut die nächste Moderation vorbereiten. Der Musiker kann während der Moderation Noten kehren und sich aufs nächste Stück vorbereiten. Aber wenn man beides macht, stolpert man von einem Job in den anderen. Man moderiert, man spielt, moderiert, spielt, man kommt nicht zu Atem. Und da habe ich wirklich mich überfordert gefühlt.
Aber das war ja auch ein Prozess. Du hast das, wie du gerade erzählt hast, 2-3 Jahre gemacht.
Ja, 2 Jahre habe ich es können machen. Und es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, das ist eine Katastrophe. Aber ich habe gemerkt, es ist einfach irgendwie too much für mich. Für mich ist das immer, und ich bin dann ja immer auf Tournee gewesen und zwischendurch schnell die Sendung gemacht. Das ist ja für mich sehr, sehr anstrengend gewesen. Und dann habe ich natürlich auch wahnsinns Talk-Gäste gehabt. Peter Ustinov und so. Also ich meine, wo man noch träumen davon. Und das ist ja schon ein Fulltime-Job, mit Peter Ustinov zusammen ein Gespräch führen. Und ich habe dann immer noch gespielt vor und nachher. Nein, es ist, habe ich wirklich müssen sagen, da bin ich ein bisschen leicht an meine Grenzen gekommen und habe das auch akzeptiert, wo man dann, ich bin ja nicht gefeuert worden, sondern man hat einfach gesagt, ja, es muss nicht unbedingt sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich akzeptiere das definitiv. Da bin ich jetzt nicht top gewesen in dem, dass ich jetzt nicht verstanden habe, dass ich etwas anderes machen wollte.
Also das, was ich im Schweizer Fernsehen gesehen habe, das war super. Aber das ist, glaube ich, schon was anderes, wenn man sich dann selbst nicht wohlfühlt in seiner Haut. Genau. Und da sich dazu auch hinterfragen und zu sagen, lieber
da
nicht.
Da bin ich auch immer ehrlich gewesen mit mir und ja, come on, du bist bescheiden, sage ich nein. Ich bin auch nicht einer, der jetzt so auf Understatement macht und Fishing for Compliments. Ich tue mich selber sehr kritisch betrachten und ich werde manchmal einfach Sachen gefragt, wo ich muss sagen, it's not my cup of tea, das muss jetzt einfach nicht sein. Und viele fragen mich auf irgendwelche Jazz-Projekte und so. Ich liebe Jazz, aber ich bin nicht der Ober-Jazz-Saxophonist. Das ist nicht falsche Bescheidenheit, das ist einfach eine Realität. In der Big Band habe ich 5 Saxophonisten, die viel besser spielen als ich. Habe ich kein Problem. Im Gegenteil, ich freue mich über jedes gute Solo. Aber ich muss jetzt nicht in Konkurrenz gehen mit irgendwelchen Cracks auf dem Saxophon. Ich kann auch Saxophon spielen, das ist kein Problem. Aber ich tue mich nicht als Top-Jazz-Musiker einordnen und will auch nicht so verkauft werden. Ich will einfach immer das machen, was ich wirklich kann. Und ich bin Bandleader, das ist sicher meine Qualität. Mit guten Musikern eine gute Band auf die Bühne zu bringen, das ist meine Top-Qualität. Und nicht, dass ich jetzt muss mehr Solo spielen als alle anderen.
Aber was bist du für ein Typ? Bist du so ein sicherheitsbewusster Typ oder bist du auch teilweise risikofreudig? Weil 37 Jahre an der Seite von Udo Jürgens, das hat dir Sicherheit gegeben, finanzielle zumindest. Ja. Aber was bist du für ein Typ, wenn jetzt Udo nicht gewesen wäre?
Ich lasse mich immer wieder auf etwas ein, wo ich im Nachhinein dann sage, oh, hat das gescheiter nicht gemacht, dann muss ich wieder anfangen üben. Aber das mache ich dann schon. Also wenn ich es dann zugesagt habe, ich spiele jetzt auch im Theater eine Produktion, die heisst «Spiel mir das Lied von Morricone». Es ist ein über 2-stündiges Konzert mit Musik von Ennio Morricone, sehr anspruchsvolle Musik. Und das ganze Orchester, grosses Orchester, also über 30 Leute im Theater, das sind alles perfekte Profi, klassische Musiker. Mhm. Und ich bin der einzige Nicht-Klassiker, oder? Und da bin ich wirklich gefordert. Und ich spiele dann die ganzen Effekte von Morricone halt. Ich spiele Ocarina, ich spiele Mundharmonika, ich spiele Blockflöte, noch Sopranino-Blockflöte und alles Mögliche. Und da bin ich schon sehr gefordert und muss mich vorher auch vorbereiten. Ein Solo ist schon ein bisschen auf Test raus, aber einfach nicht etwas, was ich nicht erreichen kann, das lohne ich sein. Aber schon, ich tue mich schon auch selber wieder so Fussfallen stellen, das mache ich schon.
Hast du dir mal Gedanken gemacht, wo du heute ständst, wenn du Udo nicht gehabt hättest, wenn du nicht für ihn 37 Jahre gespielt hättest?
Das ist schwierig zu sagen. Ich denke mal, dass ich wahrscheinlich nicht mehr mit einem grossen Orchester unterwegs wäre. Udo hat uns schon die Möglichkeit gegeben, indem er auch eben darauf bestanden hat, eben mit der grossen Band auf Tournee zu gehen, hat mir die Chance gegeben. Da bin ich ihm unendlich dankbar, dass ich dank ihm über so viele Jahre eine Big Band noch durchziehen konnte. Das wäre wahrscheinlich wirtschaftlich nicht möglich gewesen.
Aber dann hättest du vielleicht mehr Sachen gemacht, so in Richtung Swingness von Tanja Danker? Hättest du da Sachen supported?
Man hat andere Sachen angestrebt. Oder hätte ich vielleicht auch mehr mit einer kleinen Formation oder ja, wir hatten ja jahrelang ein erfolgreiches Sextett gehabt. Vielleicht hätten wir das wieder aufleben lassen, weil es Udo, sagen wir, nach 2-3 Jahren gesagt hat, ja, es ist too much Aufwand, wir lassen es sein. Oder, ja, oder aus irgendeinem Grund nicht mehr, wollen spielen, hätte ich vielleicht mir etwas anderes überlegen. Aber ich bin ihm unendlich dankbar, dass ich das so lange machen konnte. Und jetzt ziehe ich ihn natürlich noch durch mit 80.
Ja, natürlich. Und wie gesagt, hätte Mofa-Kette, man weiß nicht, was passiert wäre, wenn er nicht mit dir...
Ich wäre sicher mit der Musik geblieben.
Das glaube ich auch. Ja. Drum erzähl mir jetzt etwas über deine Celebration-Tour. Warum juckt es dich bis heute in den Fingern, dass du sagst, jetzt im Mai gehe ich nochmal auf große Tournee?
Gut, das ist natürlich auf eine Art auch ein Geschenk, das ich mir mache, auf den Geburtstag.
80 Jahre, das ist eine Hausnummer.
Ja, das ist ja 80, muss ja mal sehr schwer werden, bei guter Gesundheit. Und da muss ich schon sagen, der Hauptgrund, dass ich das überhaupt noch mache und mir viele sagen, warum tust du dir das noch an? Sage ich, tue mir das überhaupt nicht an. Es ist für mich das grösste Glück, dass ich das noch mache. Aber natürlich bin ich unendlich dankbar meiner Frau, die mich unterstützt. Sie macht jetzt auch seit über 6 Jahren das Management. Grossartig übrigens macht sie das. Und sie unterstützt mich in jeder Beziehung. Natürlich auch mit dem, wie soll ich mit dem sagen, Personalwesen. Ja, Backstage kommen Musiker auch zum Bandleader mit 1000 Fragen immer. Und Christine ist da und nimmt mir unglaublich viel ab, dass ich mich wirklich auf Musik konzentrieren kann. Sonst wäre es mir vielleicht zu anstrengend. Sie fährt mich auch zu den Konzerten. Also das ist mein grosses Glück.
Also sie ist jedes Mal bei jedem Auftritt auch mit?
Mit der Big Band sowieso. Wenn ich Theater fahre ich mal allein, aber mit der Band ist sie immer dabei. Und ja, jetzt auf die Frage gekommen, ich habe gesagt, zum Geburtstag haben alle gesagt, ja, feierst du gross? Ich habe gesagt, ich feiere mit meiner Familie Geburtstag. Weil ich habe zu viele Freunde. Ich hätte gerade das Hallenstadion mieten. Und ich habe gesagt, ich tue privat wirklich im kleinsten Kreis feiern. Und das heisst, der Geburtstag selber war am Ende. Da habe ich mit ein paar Freunden, wir sind, ich sage immer, das Uganda-Gröppli. Wir sind im letzten Juli in Uganda gewesen. Mit diesen 6 Leuten haben wir im kleinen Kreis das gefeiert. Und dann am Freitag drauf mit all meinen Kindern und meinen Enkeln. Das sind doch einige, die dort zusammengekommen sind. Haben wir ein wunderbares Essen gehabt. Im Lieblingsrestaurant von mir in Rapperswil, Himampan. Das ist ein wunderbares thailändisches Restaurant. Dort beim Kinderzirkus vom Knie. Also, wahnsinnig gutes Restaurant. Dort haben wir richtig schön Geburtstag feiern, so ganz konventionell. Aber mit allen Freunden, da wollte ich feiern auf der Tournee. Und darum habe ich gesagt, jetzt lassen wir es nochmal richtig lockkrachen. Und wir haben glaube ich 3-4 Nummern von der letzten Tournee. Und sonst ist jetzt alles neu geschrieben worden von meinen Arrangeuren. Ein attraktives Programm. Wirklich wahnsinnig viel neue Musik. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und das ist eigentlich das grösste Geschenk, das ich mir selber mache, indem ich eben wirklich mit all den tollen Musikern, die ich zusammen bin, mal richtig krachen. Aber es ist definitiv keine Abschiedstournee.
Was war zuerst da? Die Idee, eine Celebration-Tour zu machen oder schon die Idee, ich mache eine Doppel-CD und ich weiß schon ganz genau, welche Titel ich da aufnehmen
möchte? Die
Tournee,
die war zuerst die Idee von der Tournee. Und zwar ist das einfach so gekommen, man wusste, ich werde 80. Und da kann man auch davon ausgehen, dass dann natürlich viel Presse wird geben, zum so einer runden Geburtstag, jemand mit 80 noch auf der Bühne ist, das wird dann schon entsprechend gefeiert. Da nicht nur bei mir, also auch bei anderen Musikern, ist das ein Grund, zum Krachen haben wir gesagt, und das wäre auch ein Grund, wieder eine Tournee zu machen. Wir haben ja immer alle paar Jahre eine Tournee gemacht. Und darum haben wir dann, glaube ich, vor 3 Jahren eine gehabt und gesagt, wir machen nicht noch 2 Jahre eine, wir warten, bis ich 80 bin. Da haben wir auch die Möglichkeit, via die ganze Presse, die dann wird geben, die Presserummel, kann man sagen, ich sage das aber nicht negativ, dass man das auch ausnutzt, um die Tournee zu promoten. Und so ist er dann auch rausgekommen. Wir haben viele schöne Geschichten können machen. Eben auch Schweizer Fernsehen hat mir einen wunderbaren Doku gemacht. Und da haben wir natürlich immer können, auch schon geschaut, dass wir auf das hinweisen können. Und jetzt auch das Interview mit dir natürlich, wollen wir auch darauf hinweisen. Das ist klar, dass einfach möglichst viele Leute wissen, dass wir eine Tournee machen. Und das ist halt schon so, man kann nicht einfach schnell ein Plakat aufhängen und dann können die Leute springen. Es ist viel zu viel los.
Aber dann lass uns doch mal ein bisschen spoilern, weil du hast, glaube ich, 11 Orte oder 11 Städte,
ja,
in denen du tourst. Ja. Am 27.05. geht es in deinem, ja nee, Heimatkanton wäre ja jetzt ja, doch, falsch,
deine neue Heimat
ist ja der Thurgau, genau. Also geht es in Amriswil im Thurgau, ja, los. Ja. Und wie geht es dann weiter? Welche Städte und Orte?
Nächste Tag ist schon Zürich und Bern, Basel, Luzern, wo sind wir noch? St. Gallen natürlich.
Thun,
ja, Cham. Thun sind wir noch, Cham auch, ja, noch, ja. Also wir sind all diesen Konzertorten, wo wir immer gewesen sind, auf unseren letzten Tourneen, werden wir wieder auftreten. Und erfreulicherweise auch kommen viele Leute, wir merken das, wir spüren, jetzt in einem guten Monat geht es los. Jetzt sind wir natürlich auch von Vorbereitungen, Arrangement, also ja, 3 Musiker in der Band, die Arrangement schreiben. Ich lasse alles von meinen eigenen Musikern schreiben. Ein paar Sachen spielen wir auch Originalarrangement, aber es gibt ein ganz ein attraktives Programm, das kann ich sagen. Es wird ein anspruchsvolles Programm. Wir proben 3 Tage im Rheinblick-Theater. Das hätte ich zwar nicht unbedingt erzählen wollen. Wir wollen nicht, dass Leute kommen, stören können. Wir wollen in Ruhe proben und machen dort dann auch eine private Vorstellung am vierten Probetag. Also wir haben uns richtig viel Zeit, weil es sind ein paar richtig schwere Sachen.
Damit es auch richtig sitzt.
Ja, und meine Musiker wissen gar noch nicht so recht, was auf sie zukommt. Aber ich schicke jetzt anderen mal ein File, wo sie hören können, was auf sie zukommt. Aber es gibt richtig viel zum Proben und zum Spielen. Und meine Musiker, Gott sei Dank, sind alle, auch es hat ein paar alte Füchse dabei, die schon über 40 Jahre mehr spielen. Aber die wollen immer noch wieder Neues ausprobieren. Die sind, wollen auch gerne gefordert werden. Die sind also, ich muss mich nicht entschuldigen, wenn ich ein schweres Arrangement bringe, weil die wollen das, die stehen da drauf.
Und da gibt's ja auch einiges Neues, was du jetzt dann auf deiner Tour präsentierst. Bohemian Rhapsody zum Beispiel?
Ja, die haben wir schon mal gemacht.
Ja.
Das ist aber, haben wir schon zweimal gemacht, sogar auf den letzten zwei Tourneen. Aber das ist so ein Erfolg und kommt so gut an bei den Leuten, dass es wirklich eine Sünde wäre, das nicht zu machen. Wir haben es aber auch ein bisschen neu arrangiert. Wir haben jetzt das erste Mal Streichensemble dabei, also mit Streicher. Und es wird schon noch mal noch ein bisschen bombastischer. Und unsere Sängerin, die Amerikanerin Dorothea Lorraine, die singt das ja unglaublich. Also, und diese Version machen wir natürlich selbstverständlich noch. Wir machen auch ein Medley mit Musik von Ennio Morricone, wo wir auch schon mal gemacht haben. Ich glaube, vor 5-6 Jahren haben wir jetzt neu arrangiert, eben weil wir jetzt Streicher dabei haben. Aber die meisten anderen Sachen, die sind neu. Ein Titel, den wir immer machen, seit ich auf Tournee gehe.
Ja, das ist doch Swiss Lady, oder? Und das hast du aber noch mal neu arrangiert oder nochmal auf...
Fetziger Party-Sound kommt das.
Ja.
Und noch einen anderen Titel machen wir auch noch. Das ist bei mir immer ein Running Gag. Und zwar, bevor wir in die Pause gehen, spiele ich von Glenn Miller In The Mood.
Aha.
Und ich mache auch immer, also das mache ich, habe ich schon mit der Swiss Army Big Band gemacht und früher, das sage ich immer. Und jetzt, weil ich weiss, wir haben das Big Band Publikum, wir spielen nicht nur Big Band Musik, wir machen eben auch poppige Sachen, aber immer mit Big Band Besetzung. Und das sage ich immer das Gleiche. Und das ist natürlich ein Lachen, das muss ich sagen. Und jetzt, bevor wir in Pause gehen, kommt noch einer, wo sie alle drauf wartet, ich weiss genau, von Glenn Miller In The Mood. Und dann macht das Publikum, das funktioniert immer. Das funktioniert seit 40 Jahren. Das ist einfach ein guter Gag. Und es wäre schade, das nicht zu machen.
Und die fordern das ein?
Ja, sie fragen nicht, aber sie sind alle glücklich, dass sie es machen. Und Glenn Miller gehört halt einfach auch dazu. Und Musiker spielen das auch gerne. Und was halt immer ein bisschen unterschätzt wird, weil jetzt hier jede Amateurkapelle spielt das Lied. Aber Glenn Miller gut spielen, ist eben auch anspruchsvoll. Es ist alles schwierig. Wenn man es gut machen will. Man kann natürlich alles irgendwie durchrötzen. Aber auch Glenn Miller gut phrasiert spielen In The Mood ist gar nicht so einfach.
Das glaube ich. Jetzt hast du dein neues Doppel-CD-Album auf dem Markt, aber für diese Tournee, die ja jetzt im Mai, ich wiederhole das gerne nochmal, startet, gibt es da auch noch einen Filmmitschnitt oder sind Kameras da, die dann einen Soundboard-Mitschnitt vielleicht also, als Live-Konzert dann nochmal als Veröffentlichung
das Problem ist halt
auf den Markt bringen?
Ein Live-Video, das kauft kein Mensch mehr.
Okay.
Das ist noch schlimmer als mit den CDs. Aber die CD haben wir jetzt gemacht, da hat eigentlich ein Freund von mir, der früher der Plattenboss war von Warner Music, der mit uns auch früher vor 20, 30 Jahre schon produziert hat, der ist jetzt in Pension, ist aber immer noch aktiv und gesagt, mach doch ein Album, einen Rückblick. Und auf dem Celebration-Album, also es ist eine Doppel-CD, gehen wir wirklich zurück bis in die Amateurzeit. Es hat sogar Aufnahmen drauf von unserer Amateurkapelle.
Aus den 60ern?
Ja, wirklich, bevor wir Profi sind. Und natürlich vom Sextett, ja, grossartige Zeit im Sextett, wo ja unvergleichlich war, bringen wir auch Original Swiss Lady vom 77. Und dann die grosse Band und dann Big Band und Udo Jürgens, das ist alles drauf. Wir haben auch mit einem grossen Streichorchester mal am Filmfestival gespielt. Das Filmmusikmädchen ist auch drauf. Also wir haben viel spannende Musik drauf. Und einfach, es ist auch nicht chronologisch geordnet, sondern einfach, was wir so alles gemacht haben in den letzten 60 Jahren.
Jetzt hast du das nochmal auf CD pressen lassen. CD ist immer ein gutes Giveaway oder ein gutes Präsent, wenn man dann auf Tour geht und dann vielleicht noch unterschrieben mit Autogramm, mit Widmung oder sowas. Das ist wunderbar. Aber heute sind wir ja immer noch in einem anderen Zeitalter.
Genau, deshalb ist hier ein Code drauf.
Okay.
Also wer jetzt das schöne Giveaway, wie du sagst, kauft, kann eben das auch auf seine Art Musik
Playlist
nehmen. Er kann das dann... Also dass den Code lesen und auf seinem Handy oder was immer ablesen. Also das ist schon ganz bewusst, das haben wir schon bei den letzten zwei CDs gemacht. Sonst ist es schwer zu verkaufen. Und ich sage natürlich im Konzert auch an, weil CDs, es gibt ja gar keine CD-Läden mehr. Wir verkaufen natürlich auf dem Konzert für die Leute, die dann Spass haben, können sie eben ein Giveaway, ein Geschenk mitnehmen. Und ich sage auch an, falls sie keinen CD-Player mehr haben, sie hat den Code drauf, sie können es abladen. Das ist schon ganz wichtig, weil viele Leute sagen, was soll ich mit der CD? Aber es ist einfach schöner, als wenn man einfach nur ein Stick hat, oder?
Ja, natürlich. Ja. Aber hast du dich dran gewöhnt, an die neue Zeit?
Ja, wohl oder,
oder übel. Oder, wohl oder übel, oder hast du das wirklich mit Unbehagen?
Nein, nicht wirklich. Weil wir haben ja einen grossen Hit gehabt mit Swiss Lady, aber das ist lange, lange her. Wir haben immer Produktionen gemacht, aber wir sind jetzt nie die grossen CD- oder Plattenverkäufer gewesen. Ich bin eigentlich immer ein Live-Musiker gewesen. Und bin das bis zum heutigen Tag und werde das sein, bis an mein Lebensende, solange die Gesundheit mitspielt. Weil das ist einfach mein Ding. Auf der Bühne performen, das ist mein Ding. Ich bin nicht der, der im stillen Kämmerlein Songs komponiert. Gibt es auch viele tolle Musiker, die tolle Sachen produzieren. Heute kann man ja alles selber machen. Man kann alle Instrumente abladen. Aber das war nie mein Ding gewesen. Darum ist das für mich jetzt der Wechsel, wo jetzt stattfindet, wo sehr krass ist, ist für mich gar nicht so essentiell, auch wirtschaftlich nicht so essentiell. Ich habe mein Geld immer auf der Bühne verdient. Auch früher im Sextett. Ich bin immer live spielen und wie gesagt, habe ich bereits gesagt, ich habe auch nicht Angst, dass das einmal abnimmt. Die Leute wollen immer noch Band hören. Aber man macht trotzdem so ein schönes eben Souvenir, ein bisschen etwas, was man heimnehmen kann. Es hat ein schönes Booklet drin mit lässigen Fotos. Also das macht man schon. Aber das grosse Geld wird dort definitiv nicht mehr verdient.
Gibt es denn auch eine Vinylplatte?
Nein, mache ich nicht.
Du hast ganz viele Vinylplatten bei dir im
Ja, natürlich.
Plattenregal daheim.
Ah, viel, viel Raritäten. Ja. Es gibt zwar eine Klientel, es gibt Leute, aber die tun vielleicht eher so kultige Sachen sammeln. Also jetzt nicht unbedingt Pepperieren. Es gibt eine Kundschaft für Vinyl, natürlich keine grossen Zahlen. Aber viele, die so ein bisschen spezielle Alben machen, die machen dann eben noch eine schöne LP noch. Mhm. Aber ich habe jetzt da nicht Vertrauen, dass das irgendwie von uns gekauft wird. Ich glaube, die Leute, die hätten vielleicht eher so eine Spezialausgabe von Roxy Music oder whatever, oder eben schöne Jazz, alte Sachen, die neu aufgelegt wird, vielleicht neu gemastert wird, als CD rauskommt, gibt es eine neue Ausgabe von Miles Davis, Coltrane. So etwas, da gibt es schon Liebhaber. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Leute, wo ein Souvenir kaufen, dass die unbedingt eine Vinylplatte wetten von uns.
Ich hoffe, dass du damit richtig liegst.
Ja, ja, im schlimmsten Fall kann man es immer noch machen.
Das wenn, ist immer noch möglich.
Wenn alle reklamieren und sagen, aber Vinyl, wenn das dann mehr als 20 sagen, dann überlegen wir es.
Dann überlegst es dir. Gibt es zu Beginn, wenn du jetzt auf der Bühne stehst oder kurz bevor du auf die Bühne kommst, gibt es ein Ritual mit deiner Band, was du vollziehst?
Nein. Also der Udo hat das Ritual gehabt bei der Premiere, hat die ganze Band hat sich in seine Garderobe reingequetscht, das ganze grosse Orchester, und ein Glas Champagner haben wir angestoßen auf die kommende Tour. Einmal, also nicht jedem Konzert. Aber bei uns gibt es immer genug zu trinken für alle und zu essen gibt es auch genug für alle. Aber eigentlich, wir müssen uns vorbereiten und uns geht es einfach um Musik und wir sind nicht abhängig von irgendwelchen Ritualen.
Verrat mir doch bitte noch, ob es Tickets gibt oder ob einige Konzerte schon ausgebucht sind.
Es gibt Konzerte, die besser verkauft sind als andere, aber es gibt auf jeden Fall noch Tickets für alle Konzerte. Es ist schon erst über einen Monat und wir hoffen natürlich, dass überall richtig brechend voll wird.
Da will ich dich tatkräftig bei unterstützen. Wie kann man dich denn erreichen oder wie kann man an Tickets kommen?
Also Ticket Corner, ganz normal. Ja, geht halt heute einfach so. Ist für gewisse, vielleicht ältere Leute zum Teil ein bisschen schwierig, was sich schwer tut. Ich selber wüsste, glaube ich, auch nicht, wie es geht.
Gut, aber die dürfen dann ihre Kinder oder Enkelkinder bitten.
Genau. Oder ich frage meine jüngere Frau.
Ja.
Die ist ganz computeraffin und die macht das wunderbar. Aber es gibt halt keine Vorverkaufsstelle mehr. Oder? Das ist all die Zeit, das sind vorbei. Heute läuft halt alles elektronisch. Das ist, müssen wir alle damit umgehen und auch meine Jahrgänger und es gibt ja Leute, die mit 60 schon ein bisschen kompliziert anfangen zu tun. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Man muss einfach über ein Ticket kommen und die Tickets buchen.
Okay, das ist gebongt. Nach der Tour Pause oder, ich habe gelesen, du gehst auf den Rhein.
Ja, also bevor wir vorbeigehen, gehen wir in die Ferien. Das heisst, im Tournee geht bis 7. Juni.
6. Ja.
Dann haben wir noch ein paar schöne Gigs. Wir spielen das letzte Konzert im Juni, ist am 20. Juni spielen wir im Bahnhof Zürich, den Sommerball. Und das kann ich jedem, der gerne tanzt, nur empfehlen. Das ist so, wir spielen schon x Jahre, so über 10 Mal. Und da ist, spielen wir das von der, würde man sagen, Reklame, Mikrokulturprozent, die das also offerieren im Publikum. Es ist gratis. Wir spielen auf einer Bühne in der grossen Bahnhofshalle und das ist immer ein Riesenfest. Ringsum hat Stände, wo man essen kann. Und die Leute kommen, Teile kommen wunderbar im Ballkleid, Smoking, und andere, die kommen auf der Durchreise und stellen den Koffer ab und tanzen bunt gemischt. Und das ist so ein fröhliches Fest. Also
und wie ist der Sound? Wie ist der Sound dann im Bahnhof?
Schwierig, schwierig, aber es geht. Es geht immer irgendwie. Aber die Stimmung ist fantastisch. Ich muss sagen, genial. Also wir freuen uns auf das. Und am nächsten Tag gehen wir in die Ferien. Mit einem Musiker von mir, der Billy, so, der ist ja schon über 40 Jahre dabei. Afrikaner, ein ganz guter Freund mit seiner Frau und meiner Frau. Gehen wir zum vierten Hoch auf Kanada und Alaska.
Bevor es dann im Oktober auf den Rhein geht.
Genau. Und August haben wir noch ein paar Gigs und dann im Oktober, Mitte Oktober, gehen wir auf den Rhein mit Prinzess, mit der von Dwerrebold, die Reiseorganisation.
Also du musst nicht rudern.
Nein, ich muss nicht rudern. Aber wir machen das schon das 5. Mal und es ist immer ein Riesenspass. Und also Excellence heisst Reiseunternehmen. Und meine Musiker kommen alle sehr gerne mit. Das ist immer der Applaus, das ist ein spezielles Publikum auch. Es ist so wie eine Familie, dann wachen wir so eine Woche, wachsen wir zusammen. Wir spielen zweimal mit der Band. Einen Abend mache ich einen Vortrag, ein Leben für die Live-Musik. Und meine Frau tut mir Bilder illustrieren. Und es gibt wunderbar zu essen immer. Und Musiker kommen fürs Leben gerne. Also die freuen sich alle auch drauf. Und es ist ganz etwas Besonderes, ein besonderes Erlebnis wirklich.
Ja, da wünsche ich da schon mal viel Spaß, schon mal im Vorfeld.
Auf jeden Fall.
Was ich dir sagen will, heißt ein berühmtes Lied von Udo Jürgens aus dem Jahr 1967, dessen Text von Joachim Fuchsberger stammt. Die Ballade, oft als eines seiner persönlichsten Werke betrachtet, thematisiert das Unvermögen, tiefe Gefühle in Worte zu fassen, die stattdessen durch Musik ausgedrückt werden. Jetzt hast du leider deine Querflöte oder dein Saxophon nicht dabei, kannst also mir hier kein Ständchen geben und dich musikalisch ausdrücken. Aber was möchtest du mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Schluss noch mit auf den Weg geben?
Ja, ich könnte nur sagen, kommt uns besuchen. Ich kann versprechen, wir geben alles, so viel wie wir können. Wir freuen uns wahnsinnig. Musiker, jeder, ich habe heute mit einem Pianist geredet, der ist ein Österreicher, ist Dozent in Innsbruck an der Hochschule. Der hat gesagt, Peppe, du bist der grösste Bandleader, will ich so auch ich motivieren und ihnen erzählen, was alles kommt. Ich tue alle Binden und Musiker sind wirklich top motiviert. Es gibt sicher ein Fest auf der Bühne und das wird dann eben auch mein Geburtstagsfest. Und ich sage, kommt mit uns zusammen feiern.
Das wäre das größte Geschenk, was man dir machen kann.
Auf jeden Fall.
Ganz, ganz herzlichen Dank für dein Kommen heute nach Kurzrickenbach hier in die Galerie Lazar, lieber Pepe Lienhardt. Für die Celebration Tour wünsche ich dir nur das Beste, dass du überall volle Häuser antriffst und ausverkaufte Konzerthallen. Ganz viel Gesundheit und Erfolg. Ich freue mich, wenn wir uns dann spätestens in 5 Jahren wiedersehen und wir dann über deine nächste Tour sprechen.
Ich bleibe positiv auf jeden Fall und ich danke dir, Patrick, für das schöne Gespräch. Es ist immer ein Vergnügen mit dir. Du bist natürlich extrem vorbereitet. Muss ich schon aufpassen, was ich sage.
Vielen, vielen Dank, Pepe, für das tolle Gespräch. Danke.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See, spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.